Jesus, hab Dank für deine Treue, für dein Erbarmen, mit dem du uns begegnest und dass das die Grundlage sein darf, auf dem alles andere kommt. Hab Dank, dass deine Rettung und Erlösung für uns die Grundlage ist für alles Leben im Alltag, für die Nachfolge. Und Jesus, ich möchte dich jetzt bitten, dass du die Predigt, die kommt, segnest, dass du meine Worte nimmst und das daraus machst, was du möchtest, für jeden, der hier sitzt, so wie wir es brauchen, dass du es zuteilst und dass du an unseren Herzen arbeitest und wir auch bereit sind, das anzunehmen. Bitte segne uns diese Zeit, Herr. Amen. Ja, ihr Lieben, ich bin mir sicher, ich brauche euch jetzt am Anfang mal, ich brauche euch die ganze Predigt, aber jetzt am Anfang ganz speziell, nämlich eure Vorstellungskraft brauche ich. Ich bin mir sicher, jeder von euch hat einen Lieblingsfilm. Ist das so? Ah, ich sehe Stirnrunzeln. Okay, dann denkt doch mal an den letzten Film, den ihr geguckt habt. Vielleicht nicht ZDF Herzkino. Und jetzt kommt mir bitte auch nicht mit dem Jesus-Film. Ihr habt bestimmt auch andere Filme gesehen. Einen fiktiven Film mit einer fiktiven Geschichte, der nicht muss nicht unbedingt passiert sein. Ja? Habt ihr alle ungefähr einen Film? Ja? Und vermutlich gibt es in diesem Film einen Helden, oder? Wer hat einen Film im Kopf mit dem Helden? Mal bitte kurz melden. Helden, melden. Das sind ein paar, die beteiligen sich nicht, habe ich das Gefühl. Und wenn der Film einen Helden hat, dann hat er auch einen Anti-Helden, oder? Wer hat einen Anti-Helden in seinem Film, den er im Kopf hat? Gut. Okay. Und jetzt überlegt mal, ihr habt den Film vor Augen oder im Kopf so. Und jetzt gibt es in diesem Film sehr wahrscheinlich, muss nicht sein, aber sehr wahrscheinlich, eine Szene, in der der Held und der Anti-Held aufeinandertreffen. Hat das jemand? Hat jemand im Kopf eine Szene, wo der Held und der Anti-Held aufeinanderstoßen? Meistens führen sie dann ein Gespräch. Besonders in Actionfilmen ist das so. Ja? Möchte jemand mal kurz sagen, welcher, das müsst ihr nicht machen, ne? Nur weil ihr euch jetzt gemeldet habt, seid ihr nicht dran. Aber hat jemand Lust, mal seinen Film zu sagen vielleicht und den Helden und den Anti-Helden? Der Roland.
Winnetou.
Winnetou, alles klar, sehr gut. Weißt du, wer ist der Held und der Anti-Held? Winnetou ist der Held? Ah, okay. Okay. Hat noch jemand einen Film, wo er sagt, den würde er gerne mal sagen, Held und Anti-Held? Gut. Ihr habt es im Kopf? Warum, wie komme ich da drauf? Das ist eine ganz spannende Sache. Denn dieses Gespräch, was ich gerade angesprochen habe, das ist ganz meistens eine ganz besondere Szene, eine ganz besondere Stelle im Film. Meistens in Actionfilmen, da sterben vorher Tausende zur Linken und zur Rechten. Und dann kommt es zu diesem Gespräch und da ist Stille, wie das Auge im Sturm. Und dann reden die zwei miteinander. Ich habe mal ein paar Filme mitgebracht. Zeig mal bitte an, Felix, den ersten. James Bond. Da wird geschossen, da wird gestorben, alles Mögliche. Und dann gibt es immer diese Szene, wo der Anti-Held erklären kann, warum er der Anti-Held ist. Wo der sagen kann, was seine Motive sind. Kommt eigentlich in allen James-Bond-Filmen, soweit ich das sagen kann, müsste ich Anna oder Noah, ihr habt doch alle geguckt, oder? Kommt das in jedem James-Bond-Film vor? Eigentlich schon, ne? Der zweite Film, den ich mitgebracht habe, Der Pianist. Ein Film aus dem Zweiten Weltkrieg. Und der Pianist ist ein sehr berühmter Pianist aus Warschau, genau. Und in dieser Szene hat er schon wochenlang in einem Haus rumvegetiert. Es geht ihm richtig schlecht, die Finger sind richtig eingefroren. Und dann trifft er einen deutschen Offizier. Und was er denkt, ist, dass er irgendwie erschossen wird, dass er umgebracht wird. Es ist Richtung Ende des Krieges. Und es kommt zu so einem kurzen Abtausch, das sagt, also er setzt sich an das Klavier, er ist richtig gut und mit der Zeit, je länger er spielt, umso besser funktionieren die Finger wieder und er spielt um sein Leben. Man spürt es ihm richtig ab, dass er das Gefühl hat, das ist das letzte Mal, dass er Klavier spielt. Und dann sagt der deutsche Offizier, sind Sie Jude? Ja, sagt Spielmann. Und der Spielmann fragt den Offizier, sind Sie Deutscher? Und dann sagt er, ja, ich bin Deutscher, schreit er. Ja, ich bin Deutscher. Und nach all dem, was geschehen ist, schäme ich mich dafür. Da kommt der Offizier als der Vertreter der Antihelden, der Deutschen, die alles platt gemacht haben, und die zwei kommen und es kommt zu so einer ganz intensiven Szene. Noch zwei Filme, zu einem habe ich noch ein Bild und den anderen erkläre ich. Felix, nächstes Bild. Wer erkennt es? Star Wars Episode 5. Anakin Skywalker und Darth Vader stoßen aufeinander. Und was sagt Darth Vader, Ben? Luke, ich bin dein Vater. Eine ikonische Szene. Und dann gibt's noch den Film Batman, den kennt vielleicht der ein oder andere auch. Und da gibt es den Batman, der für Gerechtigkeit sorgt in Gotham City. Und da gibt es den Joker, seinen Gegenspieler, der für Chaos sorgt und für Zerstörung. Ach doch, da haben wir noch ein Bild. Danke, Felix. Und dann kommt es genau zu dieser Szene. Der Joker wird festgenommen und die beiden, das ist eigentlich ein Verhör. Und dort kommen sie in ein ernsthaftes Gespräch und fangen an zu philosophieren über Ordnung und über Chaos. Batman, der für die Ordnung steht, der Joker, der fürs Chaos steht. Jeder hat seine Gründe, warum er das macht. Super spannend. Und das Spannende an diesen Szenen ist, dass diese unterschiedlichen Sichtweisen, egal welcher Film, die unterschiedlichen Sichtweisen aufeinandertreffen. Sie sind deswegen besonders, weil sie oft ruhig sind, obwohl der Rest des Filmes wild ist und aufgewühlt ist. Und was auch spannend ist, dass in diesen Szenen, wenn es ein guter Film ist, eine gute Geschichte ist, die Charaktere scharf gezeichnet werden. Wenn man vorher dachte, gut, schlecht, schwarz, weiß, ganz einfache Aufteilung, dann wird meistens in dieser Szene das Ganze aufgelockert. Und die spätestens in dieser Szene werden die Figuren dreidimensional. Und man merkt, der Böse, der hat nachvollziehbare Motive und Gründe, warum er das macht. Der ist nicht einfach nur doof und böse, sondern der hat einen Grund. Und man merkt meistens, auch der Held hat eine Vergangenheit und hat eine Schwäche oder hat Schwächen und ist nicht einfach nur der Held. Das ist das Spannende daran. Und warum dreht sich euch so lange damit? Weil unser Predigttext, den wir heute haben, genau so eine Szene ist aus der Bibel. Es ist ein Höhepunkt einer Eskalation, die auf wundersame Weise beendet wird und die am Ende, versprochen, auch was für unseren Gemeindealltag zu sagen hat. Es geht um eine Szene, die in 1. Samuel 24 stattfindet. David und Saul sind die zwei Figuren, die eine Rolle spielen. Saul als der Antiheld, gesalbter König für Israel, aber in der Zwischenzeit von Gott verworfen, weil er nicht gemacht hat, was Gott wollte. David ist schon gesalbt, aber ist noch nicht als König eingesetzt. Saul versucht, David zu töten, weil er neidisch ist, weil die Menschen David feiern und Saul sich natürlich zurückgesetzt fühlt. Und Saul hat schon mehrere Mordversuche auf David hinter sich. Und jetzt wird ihm gesagt, er war gerade bei den Philistern, der Saul, hat gekämpft. Und jetzt wird ihm gesagt, du, der David, den findest du bei En-Gedi, seine Oase. Und das sind, da müsst ihr euch vorstellen, sind so Felsen und das sind Felsklüfte, das sind richtig tiefe Höhlen, wo man rein kann, wo die Hirten, wenn die Mittagshitze gebrannt hat, dann sind die in diese Höhlen mit ihren Herden rein, haben die Schafe dort irgendwie im Schatten zur Ruhe kommen lassen. Und David ist in einer dieser Höhle mit seinen Leuten. Der hat 400 Leute. Die Höhlen sind also entsprechend groß. Es gibt, die Höhlen sind auch richtig tief, da kann man richtig tief reingehen. Und Saul kommt und sucht David und hat 3000 auserlesene Männer mit sich, beste Krieger. Es sieht schon danach aus, nach einem Actionfilm, ne? Wo es richtig zur Sache geht, wo viele sterben. Und als er dann da unterwegs ist, sie sind gerade auf der Suche, passiert Saul etwas, was uns allen passiert, er muss aufs Klo. Klingt jetzt ein bisschen banal, aber genau das ist passiert. Er muss aufs Klo und er geht in eine Höhle, um sich zu erleichtern. Und genau in dieser Höhle sitzt David mit seinen Männern. Und die Männer sagen zu David, David, jetzt ist, ich lese es mal vor. Sie sagen, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, ich gebe deinen Feind in deine Hand. Tu mit ihm, was du für richtig hältst. Das ist die Gelegenheit. Jetzt gibt's Sänge. Und David nähert sich tatsächlich dem Saul, wie er das gemacht hat, sich geräuschlos zu nähern, weiß ich auch nicht, aber egal. Er nähert sich dem Saul und als er da ist, schneidet er einfach nur einen Zipfel von seinem Gewand ab. Er geht zurück zu seinen Männern und er sagt zu seinen Männern, nie und nimmer, das schwöre ich beim Herrn, werde ich Hand an den Gesalbten des Herrn legen. Er tötet ihn nicht. Und als Saul fertig ist und aus der Höhle geht, läuft er ihm hinterher. Und da steht, da trat David aus der Höhle und rief Saul hinterher, mein Herr und König. Saul dreht sich um, ich lese euch nicht alles vor, es wäre viel zu viel. Ich sag's, deswegen erzähle ich es nur nach. Und David sagt, warum hörst du auf das Gerede der Leute, die sagen, David habe Böses gegen dich im Sinn? Er sagt, man wollte mich dazu drängen, dass ich dich töte. Doch ich habe dich verschont. Denn das ist der Gesalbte des Herrn. Schau her, mein Vater, was ich in der Hand halte. Hier ist ein Zipfel von deinem Mantel. Nie habe ich mich gegen dich gestellt, sagt David. Der Herr soll zwischen dir und mir entscheiden. Ich aber werde mich nicht an dir vergreifen. Hinter wem ist denn der König von Israel her? Hinter wem jagst du her? Hinter einem toten Hund, einem einzelnen Floh? Als David ausgeredet hatte, fragte Saul, ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Und Saul begann laut zu weinen. Du bist mir gegenüber im Recht, denn du hast Gutes an mir getan. Ich aber habe dir Böses angetan. Du hast mich nicht getötet, obwohl der Herr mich in deine Hand gab. Das ist eine dieser Szenen. Die zwei kommen zusammen und es kommt zu einem Gespräch. Und es ist ein, wie das in den Filmen auch ist, ein emotionales Gespräch, wo es knistert, wo rundherum Sturm ist. Das war auch nicht das letzte Mal, dass die ein Gespräch geführt haben oder dass es geknistert hat. Auch hier sind im Vorfeld Menschen gestorben aufgrund dieses Konflikts. Und es werden Motive offengelegt in diesem Gespräch. Es wird klar, was los ist, was eigentlich die Intention ist. Aber hä, was hat das denn jetzt mit unserem Gemeindealltag zu tun? Was sollen wir denn damit anfangen? Ist doch schön, dass das passiert ist und der David hat ihn nicht umgebracht. Da können wir uns doch freuen. Aber was hat das denn mit unserem Gemeindealltag zu tun? So ein Toilettengespräch hatte ich ja noch nie. Naja, heute geht es um Barmherzigkeit. Und das, was hier in dieser Bibelstelle passiert, passiert im Kleinen bei uns auch. Wir haben uns natürlich alle ganz lieb, das ist ja klar, ja, wenn ich hier so in die Runde gucke. Und das meine ich ernst. Aber hin und wieder gibt es jemanden, da könnt ihr jetzt nochmal in euch gehen, ein bisschen drüber nachdenken. Gibt es jemanden, mit dem es nicht so funkt, mit dem ihr euch nicht so gut versteht, wo ihr sagt, wir kommen nicht zueinander. Wir denken unterschiedlich, wir haben unterschiedliche Ideen. Jemanden, der vielleicht sogar, der euch in Frage stellt mit seiner Art. Weil er schneller ist als ihr. Weil er andere Ideen hat wie ihr. Weil er mehr schafft wie ihr. Jemand, der euch provoziert und ärgert mit seiner Art, der euch nicht versteht. Und dann ist die ganz spannende Frage, das klingt also sehr banal, aber ich glaube, ihr könnt da alle irgendwie relaten, könnt ihr irgendwie damit euch verbinden. Die Frage ist, wie machst du an diesem Punkt weiter? Oft ist es doch so, dass wenn wir zurückgesetzt werden, wenn wir gedemütigt werden von jemandem, wenn wir verletzt werden, dann setzen wir auch jemanden zurück. Dann versuchen wir alles, was unsere kleine Macht hergibt, um den anderen in seine Schranken zu weisen. Dass er merkt, dass er das nicht mit mir machen kann. Wir wollen Verletzungen vergelten. Das liegt uns nahe. Und es sind ja in unseren eigenen Geschichten immer die anderen der Bösewicht. Das ist ja wohl klar. Ich bin der Held, Die anderen sind ja der Bösewicht. Aber ist das wirklich so? Also auch in der Geschichte mit David und Saul, man könnte ja denken, und das, ich glaube, das würden die meisten auch so sagen, David ist ein Held. Aber auch David ist fremdgegangen, auch durch Davids Hand sind Männer gestorben, Menschen gestorben. Er wird Männer in den Tod schicken, er wird fremdgehen. Und ich möchte aus dieser Geschichte mal 4 Sätze rausnehmen, die für unsere Gemeindearbeit, glaube ich, von Entscheidung sind, oder die entscheidend sind, die für uns gut sind. David sagt, nie und nimmer, das schwöre ich beim Herrn, werde ich Hand an den Gesalbten des Herrn legen. Der Gesalbte des Herrn, das waren immer Könige oder Priester, Menschen in besonderer Verbindung, in besonderem Auftrag für Gott. Okay, gut. Ist hier ein König dabei? Ist hier ein Priester dabei? Die Insider nicken schon. Dreht euch mal nach links, guckt euch mal euren linken Nachbarn an, wenn ihr einen habt. Wenn ihr einen habt. Und schaut euch jetzt mal euren rechten Nachbarn an. Und merkt euch den Namen von eurem rechten und linken Nachbarn. Das ist ein Gesalbter des Herrn. Wenn diese Menschen, die links und rechts neben dir sitzen, sagen, dass sie an Jesus glauben und mit Gott leben, dann sind sie Gesalbte des Herrn. Und David war sich sicher, dass der Gesalbte des Herrn, damals der Saul, im besonderen Fokus von Gott steht. Und auch wir, du stehst im besonderen Fokus von Gott. Wir sind nicht immun gegen Fehler. Aber wir müssen uns im Klaren sein, dass der andere, wenn ich mit ihm im Clinch liege, wenn er mich nervt und wenn ich ihm eigentlich gerne eine überbraten möchte, doch ein Gesalbter Gottes ist, ein Kind Gottes ist. Und ich möchte an dieser Stelle gleich mal was einschieben, kommen ja noch mehrere Punkte. Ich möchte mal was betonen, damit das nicht falsch verstanden wird. Ja? Ich meine an dieser Stelle erwachsenes Gerangel, so das Typische, was so in der Gemeinde passieren kann. Ne? Unstimmigkeiten. Wenn sich Schwächere von Stärkeren bedroht fühlen, ob das Kinder gegenüber Erwachsenen sind oder Frauen gegenüber Männern oder Männer gegenüber stärkeren Frauen, das gibt es auch, dann muss der Gesalbte auch mal kritisch beleuchtet werden. Versteht das nicht falsch. Ich rede von zwischenmenschlichen, auf Augenhöhe stattfindenden Streitigkeiten, Sachen, die nicht, ja, wo wir uns irgendwie im Clinch liegen. Und das Spannende ist, was David mit dieser Aussage macht. Damit steht er nicht irgendwie gut da vor seinen Jungs. Ja, also, hey, ich bin besonders stark. Die werden ihm gesagt haben, was war das denn? Was David aber mit dieser Aussage macht, ist, dass er den Kreislauf der Gewalt unterbricht. Er sagt, stopp, ich mache nicht weiter an diesem Punkt. Ich mache nicht weiter. David verzichtet auf die Gewalt, die eigentlich die logische Folge wäre. Er verzichtet auf die Gewalt, um die Spirale der Gewalt zu stoppen. Und es ist interessant, Jesus macht später genau dasselbe mit Schuld. Jesus unterbricht mit Vergebung die Spirale der Schuld. Mir wird weh getan, ich tue weh. Mir wird übel nachgeredet, ich rede übel nach. Vergebung unterbricht diese Spirale und an der Stelle unterbricht David die Gewalt. Der zweite Satz, er sagt zu Saul, warum hörst du auf das Gerede der Leute, die sagen, David habe Böses gegen dich im Sinn? Die Frage an uns zu diesem Satz könnte eigentlich lauten, wer sind eigentlich deine Berater? Auf wen hörst du? Und welche Motive haben deine Berater eigentlich? Also Davids Soldaten, denen hätte es schon gefallen, wenn David den Saul umgebracht hätte, er endlich König wird und sie sich nicht mehr an irgendwelchen Schafshöhlen verstecken müssen, wo Schafsköttel rumliegen, sondern sie am Königshof sitzen und als Hauptmänner feinste Speisen genießen dürfen, in Betten liegen und so weiter. Das hätte ihnen ganz gut gefallen. Deswegen ist es logisch, dass sie David sagen, mach den doch bitte den Kopf kürzer. Welche Motive hat der, der dich berät und der dir vielleicht sagt, hast du das gehört? Hast du das gesehen? Hast du das mitgekriegt? Oh, das kannst du dir nicht vorstellen. Welche Motive hat derjenige, der das sagt? Und ich sage das nicht als hier von oben, ich erzähle euch mal, was richtig ist. Ich habe mich da selber schuldig gemacht. Ich selber habe schon aus unterschiedlichsten Motiven sowas gesagt. Lass dich lieber von Gott beraten. Lass dich von Menschen beraten, die nicht in der Situation stehen, die keinen Nutzen aus der Situation ziehen. Lass dich nicht aufhetzen gegen einen Bruder oder eine Schwester. Dann fragt David Saul, hinter wem jagst du her? Wen verfolgst du da eigentlich? Und das ist auch die Frage an uns, wenn wir Clinch haben mit jemandem. Welches Bild hast du eigentlich vom anderen? Wir fügen ja dem Bild vom anderen immer noch was dazu. Und wenn wir im Clinch liegen, fügen wir meistens die negativen Erfahrungen zu. Wir warten ja nur darauf, dass sich das bestätigt, was wir eh schon glauben. Ah, da hat er wieder einen Fehler, hat wieder was vergessen. Logisch, oder? Macht er doch immer. Und das fügen wir dem Bild hinzu. Und am Ende haben wir ein komplett negatives Bild. Wem jagen wir eigentlich nach? Betet für den anderen. Bete dafür, dass du ein verändertes Bild vom anderen bekommst. Dass du die liebenswürdigen Seiten kennenlernst. Suche nach dem Schatz im anderen und jage nicht deinem eigenen schlechten Bild vom anderen nach. Das habe ich schon so oft erlebt und ich selber habe das erlebt, dass ich jemanden in meinem eigenen Kopf so schlecht gemacht habe, dass ich gar nicht mehr bereit war, noch was Positives aufzunehmen. Und dabei hat der andere, wie bei den Bösewichten im Film, die haben auch immer ein gutes Motiv und meint es auch gut. David sagt zu Saul, das ist der letzte Satz, der Herr soll zwischen dir und mir entscheiden. Ein herrlicher und erlösender Satz. Der Herr soll zwischen dir und mir entscheiden. Du musst nicht für Gerechtigkeit sorgen. Gib es ab, gib es an Gott ab. Lass ihn für deine Gerechtigkeit sorgen. Wir halten manchmal Konflikte am Laufen, weil wir gerne noch sehen wollen, wie Gerechtigkeit endlich zum Ziel kommt. Hör auf damit. Die Konflikte dauern ewig. Du wirst deine Gerechtigkeit nicht kriegen. Du wirst es einfach nur verlängern. Gib lieber ab. Und ich möchte abschließen mit dem Wochenspruch für die nächste Woche. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Lasst uns die Sache drehen. Lasst uns nicht im anderen das Schwierige sehen oder das Böse, sondern lasst uns lieber fragen, was hat der andere für eine Last? Und wir müssen wahrscheinlich, wenn wir genauer drüber nachdenken, anerkennen, dass wir oft gar nicht so genau wissen, was der andere für eine Last hat. Ja klar, wir wissen manchmal oberflächlich, was das Problem bei dem anderen zu Hause ist oder was er für ein Thema hat. Aber was in ihm los ist, wissen wir oft nicht, was die Last im Leben wirklich ist. Und deswegen ist es schön, wenn wir es schaffen, nicht die Konflikte zu füttern, sondern die Beziehungen zu pflegen. Nicht die Konflikte zu füttern, sondern die Beziehungen zu pflegen. Denn das ist es, was Jesus möchte. Und wir müssen uns im Klaren sein, David war nicht viel besser als Saul. Der hat auch Fehler gemacht. Warum war er bei Gott beliebt? Ich glaube, David hat verstanden, was Barmherzigkeit bedeutet. Ich glaube, David hat verstanden, dass Gott ihm barmherzig ist. Und dass er deswegen auch Barmherzigkeit weitergeben darf und soll. Und genau das gilt doch auch für uns. Wir haben vorhin in den Liedern, haben wir es gesungen. Gott ist uns barmherzig. Gott begegnet uns mit Liebe. Gott gibt uns Vorschuss. Und jetzt dürfen wir barmherzig sein. Aus vollem Herzen. Amen.